Der Energy Outside Zone Talk, presented by Empire Chronicles. Touchdown
49ers. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Energy Outside Zone Talks. Wir haben uns mal wieder getroffen, um ein bisschen über die 49ers zu quatschen. Und diesmal geht es mal wieder um die Game Review eines vergangenen Spiels. Die 49ers haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ziemlich deutlich mit 34-17 gegen die Green Bay Packers verloren im Rematch des NFC Championship Games. Und ja, wir wollen jetzt ein bisschen über das Spiel quatschen. Ich habe mir zwei Gäste dafür eingeladen. Freut mich sehr, dass es geklappt hat. Einmal der Moritz, der jetzt ja bei den letzten Niederlagen leider auch dabei war. Moritz, mich freut es trotzdem, dass du dabei bist.
Ja, also das müssen wir ein bisschen ändern, vielleicht das nächste Mal. Vielleicht wird es dann besser, aber guten Tag erstmal.
Jo, und dann habe ich noch einen besonderen Gast dabei. Freut mich sehr, dass es geklappt hat. Das ist der Rahman vom Football Rausch Podcast. Ja, doch relativ frischer Podcast, sage ich mal, an der Football Podcast Landschaft. Ja, aber alles Weitere, glaube ich, kann euch Rahman auch mal selbst erzählen. Erstmal vielleicht zu dir, zur Person, wie du zum Football gekommen bist, was für ein Team du möglicherweise hast und auch gerne, was zu eurem Podcast wieder entstanden ist und auch, wo man euch überall hören kann. Also, freut mich, dass du dabei bist, Rahman, und jetzt Bühne frei.
Ja, danke für die Einladung. Hallo erstmal. Ich bin Football-Fan seit, keine Ahnung, 2013, 2014, irgendwie sowas. Ich glaube, das war das erste Jahr, noch bevor Run irgendwie draufgegangen ist. Dann mit diesem Run-Hype kam das dann alles, wurde das dann immer mehr. Dann hat man halt jede Woche geguckt und es war ja auch relativ einfach. Sonntagabends ist halt auch eine gute Zeit. Also das hat sich ein bisschen eingebürgert, dass man dann mit den Freunden immer geschaut hat. Und das hat sich dann immer ein bisschen so hochgeschaukelt bei mir. Wurde dann immer mehr, immer häufiger. Und dann bin ich letztes Jahr tatsächlich dann bei RAN gelandet, erst für ein Praktikum, dann übernommen worden als freier Mitarbeiter. Da habe ich auch Tim kennengelernt und so sind wir dann irgendwie zum Podcast gekommen, weil Tim, da ich Bock drauf hatte, ich auch, aber es war schon ein bisschen Tims Idee, muss ich dazu sagen. Und da haben wir einfach mal gemacht, so das läuft jetzt, glaube ich, seit März, seit dieser Corona-Zeit eigentlich. Es lag jetzt aber gar nicht mal in Corona, es war Zufall. Und ja, seitdem hört man uns zweimal die Woche bei den üblichen Plattformen Spotify oder Apple, hier, iTunes oder und so weiter und so fort. Und Fan bin ich gar nicht mal von einer Mannschaft, würde ich sagen. Also ich bin ein kleiner Baltimore Ravens-Sympathisant, aber das liegt eigentlich an Lamar Jackson, weil Lamar Jackson habe ich mir im College schon angeguckt und das hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich mich so ein bisschen verliebt in Lamar Jackson und dann war ich, und dann kam noch dazu, dass alle halt sehr kritisch gegenüber Lamar Jackson waren, schon damals. Und habe das nie so richtig verstanden. Hatte damals aber auch jetzt, sag ich mal, ich habe mich auch in dem Verständnis von Football weiterentwickelt als damals. Und genau, da bin ich also dran geblieben, da wurde er gedraftet und so weiter. Also dann war ich so ein bisschen hyped und es hat ja auch ganz gut geklappt eigentlich alles bisher. Deswegen Lamar Jackson-Fan und dadurch halt auch die Ravens.
Jo, sehr schön. Ich weiß nicht, zu den 49ers hast du da irgendwie ja spezielles Verhältnis, Meinung, wie auch immer. Kann man das so sagen oder ist das so ein bisschen, ja, was heißt vorbeigelaufen, aber ich glaube, zu manchen Teams hat man ja relativ wenig Beziehung, zu manchen ein bisschen mehr. Ich weiß ja, nicht, wie du die so wahrgenommen hast.
Die 49ers sind ja eine Traditionsfranchise, also klar nimmt man die wahr, damals mit Kaepernick natürlich, den Super Bowl, den sie dann gespielt haben, das war, glaube ich, dann irgendwie mein zweiter Super Bowl, den ich gesehen habe. Also in dem Sinne hat man natürlich irgendwie eine Beziehung. Die 49ers sind ja eine coole Franchise, das sind jetzt nicht die Bengals oder so, ne? Da gibt es ja genug Franchises, die ja einfach langweiliger sind, ob es Detroit ist oder wie auch immer. Deswegen schon, also eine coole Franchise, leider seitdem eben nicht mehr so erfolgreich gewesen, letztes Jahr klar Super Bowl gewesen, aber ansonsten ich sag mal, haben die 49ers für sich als Franchise mit der ganzen Historie, die sie haben, ja höhere Ansprüche. Ansonsten, wie gesagt, ich finde San Francisco als Stadt, ich war noch nie da, da will ich unbedingt mal hin. Habe ich sehr, sehr viel Positives gehört. Und auch was man so sieht, ne, das ist einfach eine schöne Stadt, also das kann man schon von den Bildern erkennen. Und die 49ers als Franchise, wie gesagt, das finde ich auch eigentlich ganz cool, wie gesagt, auch weil es eine Traditionsfranchise ist.
Ja, sehr, sehr schön. Freut uns auch auf jeden Fall, dass es geklappt hat. Und ja, wie gesagt, da Football Rausch Podcast gerne mal vorbei gucken oder am besten reinhören. Gucken gibt es ja nicht allzu viel. Und genau.
Besser ist es, genau.
Ich weiß nicht, Twitter @FootballRausch meine ich relativ.
Genau, Twitter @FootballRausch, genau. Instagram @FootballRausch, ja, relativ.
Genau. Also alles zur NFL, was es da gibt. Und wir wollen dann mal ein bisschen über das aus 49ers Sicht ja nicht allzu positive Spiel gegen die Green Bay Packers sprechen. Ich weiß nicht, Moritz, wie es dir ging. Ich bin dem Spiel ja relativ entlassen entgegengetreten, sage ich mal, als dann am Mittwoch, meine ich, war es, auch noch die News rauskam, dass aufgrund der vermeintlichen Corona-Erkrankung von Kendrick Bourne, das sich ja mittlerweile als falsch positiver Test rausgestellt hat, dass da nicht nur Kendrick Bourne ausgefallen ist, sondern eben auch Brandon Ayuk, Trent Williams und Deebo Samuel noch auf die Covid-Liste gesetzt wurden. Samuel, der, glaube ich, sowieso nicht hätte spielen können wegen seinen Oberschenkelproblemen noch. Da war das für mich dann auch ja eigentlich gegessen. Ich war oder bin immer noch ein bisschen erbost darüber, dass die NFL das Spiel ja nicht verlegt hat. Ich weiß nicht, Moritz, wie ging es dir da? Also ich hätte es eigentlich gerne gesehen, wenn das Spiel zumindest irgendwie auf Montag verlegt worden wäre, weil das hat man ja auch zumindest gesehen, dass es möglich ist.
Das ist eine schwierige Frage. Also natürlich haben wir uns alle gefreut, wenn wir das Spiel sehen können, auch wenn es natürlich ein ungünstiger Zeitpunkt war für uns in Deutschland aufgrund der Zeitverschiebung. Aber jetzt so wirklich wundern tut es mich eigentlich nicht, weil das ist ein Business in der NFL und die NFL verschiebt Spiele nur sehr, 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 sehr selten und wenn es halt wirklich nicht anders geht. Und ich finde es halt eigentlich auch wirklich fahrlässig, weil wir haben ja diese Close Contracts gehabt, also diese Risk, die halt im Risiko waren, wie wir jetzt auch genau genannt werden. Und das sind halt alle die diesen Abstandssensoren, die halt unter 1,5 Meter Abstand mal zwischenzeitlich waren zu Kendrick Bourne innerhalb der letzten, oder seit wann halt die Infektion war, gewesen hätte sein können, sagen wir es mal so. Und das ist halt für mich eigentlich so ein bisschen schon fahrlässig, weil das ist halt nicht aussagekräftig, es kann trotzdem jemand infiziert sein. Und ist jetzt natürlich dann rausgekommen, dass er falsch positiv war. Zum Glück für alle. Aber ja, natürlich aus Fansicht ärgert es einen schon. Eigentlich auch aus menschlicher Sicht, aber ich kann dazu gar nicht viel mehr sagen. So.
Ja, ich kann auf jeden Fall aus neutraler Sicht spreche ich ja. Ich verstehe auf jeden Fall euren Ärger. Das Ding ist, die NFL hat ja ziemlich klare Protokolle und es gibt nicht umsonst das ausgeweitete Practice Squad und so weiter. Also gibt hier ganz andere Regeln dieses Jahr und das ist genau für solche Fälle. Bisher die Spiele, die verlegt wurden, lag dann auch gar nicht mal immer dran, wenn jetzt irgendwie das Problem war, dass eine Mannschaft zu viele Ausfälle hat, sondern wenn es wirklich darum ging, dass es eine Gefährdung gab bei Spielern, die sich auch hätten infizieren können, obwohl sie noch quasi nicht positiv waren. Das war jetzt eigentlich für mich ähnlich, weil es war ein Tag davor, muss man dazu sagen, aber nachdem die Meldung eigentlich kam, dass es ein falscher positiver Test war, brauchst du es ja dann eigentlich auch nicht mehr verlegen.
Ja, aber kam die Meldung vor dem Spiel, dass es ein falsch positiver
Test war? Die kam vor dem Spiel, ja.
Da war, glaube ich, auch noch nicht ganz sicher, dass ob die Nachtests dann auch wirklich negativ sind, weil dann kam dann auch eine Meldung rein, dass irgendwie die Leute, die dann negativ getestet wurden nach einem Positivtest, dass die meisten dann beim nächsten Test wieder positiv getestet worden sind. Das war dann bei Bourne ausnahmsweise nicht so.
Es ist halt eine allgemeine Frage, ob man das jetzt wirklich machen will, ob man dann das Risiko eingeht oder das Spiel nicht hätte verschieben können. Gut, das ist jetzt halt immer eine Sache, das war halt wirklich ein Primetime-Spiel und ein Primetime-Spiel zu verschieben, ist halt immer noch mal ein bisschen schwieriger, auch wenn es möglich gewesen wäre. Aber jetzt mal, gut, wir können es jetzt halt nicht mehr ändern, ne? Sind es halt wirklich vier wirklich gute Spiele ausgefallen, beziehungsweise Deebo Samuel wäre vielleicht so ausgefallen, also eher drei. Aber ich glaube, bei der Vorstellung, die wir abgeliefert haben, da werden wir nachher auch gleich, beziehungsweise gleich drauf zu sprechen kommen. Glaube ich auch nicht, dass die jetzt den wirklichen Unterschied gemacht hätten, die jetzt uns den Sieg gebracht hätten.
Ja, das ist gut möglich, aber es ist halt, ne, Verletzungspech hin und her, also dass dann noch mit Ayuk, mit Trent Williams und auch Kendrick Bourne ist ja auch trotzdem Starting Receiver, dass dann eben da auch noch solche Säulen ausfallen, zumindest in der Offense.
Halt auch noch, muss man dazu sagen, es war noch ein bisschen Pech, dass weil Dante Pettis kurz nach der Frist, ich glaube am Dienstag war es oder Mittwoch unserer Zeit, dann halt entlassen haben, kurz auf der Trade-Deadline. Den hätte ich jetzt vielleicht in dem Spiel nochmal ganz gut gebrauchen können. ja, natürlich, ich meine wirklich wenigstens als Zahl, dass wir genug Receiver auf dem Roster haben, irgendwie sowas.
Ja, ich meine, den Touchdown, den Carcraft gedroppt hat, den hätte Pettis schon wahrscheinlich festgehalten, kannst du schon so sagen.
Der wäre nicht mehr hingelaufen.
Ja, mal gucken, da waren auch zwei Gegner in der Nähe, ne? Also da, Nein, es ist ärgerlich gewesen mit Pettis, aber mal gucken. Also
das wäre vielleicht die Chance gewesen in dem Spiel. Also wenn es ein Spiel gewesen wäre, dann das, sagen wir es mal so.
Ja, denkbar ist es. Also muss man schauen. Ich wünsche ihm natürlich trotzdem alles Gute in New York, aber ich glaube, dass das Experiment ist einfach, ja, glücklicherweise dann irgendwann auch beendet. Nein, kommen wir mal ein bisschen.
Ganz kurz nochmal, ich will euch nicht unterbrechen oder so, aber habt ihr vielleicht das gesehen, was er auf, ich glaube, Twitter war es, gepostet hat und dann auch mit irgendwie nach dem TikTok in seiner Instagram-Story war?
Ja, ich hab's gesehen.
Wie er dazu getanzt hat, wie er entlassen worden ist. Also, ich war da auch nicht ganz zufrieden mit der Entscheidung.
Ja,
Das ja, ist gut, schon aber er kaum noch active, also kann ich schon verstehen, wenn er dann froh ist.
Ja, ist immer so die Sache, ne, woher das auch kam. So, also ich fand, man hat es schon als neutraler Beobachter schon irgendwie so ein bisschen immer gesehen, dass er auch irgendwie so ein bisschen mit Angst gespielt hat und irgendwie auch vor Kontakt immer, wenn ein Safety über die Mitte kam oder so, dass er da schon so mal ein bisschen zurückgezogen hat. Und ja, ich glaube, wenn du dann auch so ein bisschen sensibler bist, was das angeht, und Kyle Shanahan dich dann mal vor der Mannschaft irgendwie ein bisschen auflaufen lässt, kann ich mir gut vorstellen, dass das dann doch auch mal vorkommt. Ja, dann bist du vielleicht irgendwann ein bisschen gebrochen auch mental, und da dann nochmal rauszukommen, ja, stelle ich mir schwer vor. Also ich will ihm da jetzt nicht irgendwie einen riesen Vorwurf machen, aber ich denke, dass es manche Spieler halt eben gibt, die auch mental ein bisschen gefestigter sind, die dann sowas eben einfach hinnehmen, und es manche gibt, bei denen das nicht so ist. Gutes Beispiel, glaube ich, auch Akello Witherspoon, der jetzt auch inactive war, glaube ich, gegen die Packers, obwohl wir auf Cornerback auch relativ dünn aufgestellt sind oder waren. Das sind eben so Fälle, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass sie nicht für die NFL gemacht sind, aber man fragt sich da halt schon, ja.
Aber war Witherspoon so ein healthy scratch, also war der eigentlich fit?
Ja, genau, ja.
Ah, also okay,
der wäre fit gewesen, ja. Hm. Und das ist dann eben so die Sache, ne, da fragst du dich auch, okay, auch gemessen daran, dass man eben viele Roster-Spots hatte, die ja, ich glaube, alleine 3 oder 4 Inactives, ich weiß gar nicht, ob Garoppolo und Kittle schon auf IR gesetzt waren zu dem Zeitpunkt.
Ich glaube, die wurden kurz vorm Spiel draufgesetzt.
Ja, okay.
Genau, ja, kurz vorm Spiel.
Okay.
Aber das ist halt immer so eine Sache, wir wissen halt nicht alles. Es kann sein, dass er vielleicht irgendwie, gut, wenn es jetzt wirklich für eine Verletzung war, dann würden wir es mitbekommen. Aber vielleicht hat er irgendwie einen Streit gehabt mit Shanahan davor oder so. Oder ist halt allgemein vom Front Office, also vom Defense Coordinator, dass er mit seiner Einstellung nicht so zufrieden ist. Aber gut, wir werden es halt nie wirklich erfahren, was jetzt der richtige Grund dahinter war. Aber ich glaube, wir können vielleicht auch schon sagen, dass das Experiment Witherspoon wahrscheinlich auch laufend sein wird bei uns.
Ja, denke auch.
Machen wir es so.
Ja. So, wie gesagt, jetzt aber ein bisschen zum Spiel. Ich weiß nicht, ich rede nicht gerne drüber, weil viel Spaß gemacht hat es mir nicht. Ich bin wie viele 49ers-Fans wahrscheinlich auch aufgeblieben. Ich glaube, ihr beide auch habt es euch angetan. Ich weiß nicht, aus neutraler Sicht war es vielleicht noch ein bisschen, ja, schön anzugucken, wie die Packers gespielt haben, weil ich glaube, Aaron Rodgers und Davante Adams, das ist schon ein Augenschmaus zu sehen, wie die performen können, wenn Aaron Rodgers in der Pocket noch Kaffee nebenbei kochen kann. Also das ist schon, sieht schon gut aus. Aber nein, ich weiß nicht, Spiel ging los, ja, erster Drive, Packers direkt mit einem super Drive auch. Rodgers, glaube ich, auf Adams war es, ziemlich langer Pass, wo Mosley nicht in bester Position war, aber ja, Adams einfach ein super Play macht, Rodgers ein super Play macht. Dann kommen die 49ers mit einem ordentlichen Drive wieder. Glaube, ist dann nur ein Field Goal geworden. Dann hat die Defense, glaube ich, sogar Rodgers gehalten, meine ich, zu einem Punt. Und ja, dann nahm das Schicksal eigentlich seinen Lauf. Ich glaube, Justin School sah da das eine oder andere Mal gar nicht gut aus. Mal ist dann eine Interception geworfen. Ja, und dann haben die Packers nach und nach Punkte aufs Board gebracht. Und ich glaube, bis zur Garbage Time, ja, kam dann auch offensiv seitens der 49ers relativ, ja, doch schon wenig bis gar nichts. Ich weiß nicht, Rahman, aus neutraler Sicht sah es wahrscheinlich auch so aus, als wenn die 49ers ziemlich chancenlos waren, oder?
Auf jeden Fall. Für mich tatsächlich war es ein besonderes Spiel, weil ich bei The Zone einen Probekommentar machen durfte und ich deswegen halt eben das Spiel als Co-Kommentator quasi begleitet habe. Deswegen habe ich das natürlich auch intensiv verfolgt, das ganze Spiel, logischerweise. Ich hatte so ein paar Fragezeichen. Erstmal, warum spielt Jason Verrett nicht ganze Zeit gegen eben Davante Adams? Wieso stellt ihr Mosley gegen Davante Adams, was gefühlt mindestens 50% der Plays halt so war? Zum Beispiel jetzt, ja, der Touchdown war halt Man-to-Man-Coverage, 1 gegen 1, so verstehe ich halt irgendwie nicht, warum. Ja, dass Justin School ziemlich alt aussah, obwohl er nicht alt ist, das hat man auch gesehen, dass dann Trent Williams natürlich fehlt, der eben auf dieser Covid-Liste stand. Das ist halt bitter, ne? Trent Williams spielt eine richtig, richtig gute Saison bei euch. Ich glaube, laut PFF Top 5 Offensive Lineman oder Offensive Tackle, besser gesagt. Ja, und Justin School eben nicht. Also das ging ja viel zu schnell. Preston Smith hat ihn ja eigentlich nur zur Seite geschoben. Ich finde, Nick Mullins kann man in der Situation nicht mal so einen Riesenvorwurf machen, weil wenn deine Blindside so gehittet wird und innerhalb von 1,5 Sekunden, dann hast du es halt schwer. Ansonsten, ja, Rodgers hat natürlich Spaß gemacht zusammen mit Adams. Das ist einfach ein krasses Duo. Jeder weiß, was kommt. Vor dem Touchdown war mir relativ klar, dass auf Adams geht, wenn er im 1 gegen 1 ist. Beim 4th and 1, den sie ausgespielt haben, kurz vor der Red Zone, war mir klar, dass es auf Adams geht. Und das war auch den 49ers klar, das war auch wahrscheinlich euch klar, aber es kann dann keiner stoppen. Und das ist dann beeindruckend und da muss man auch applaudieren. Die 49ers waren so verletzungsgeplagt, das war einfach mit stumpfen Waffen, ging da halt nicht viel.
Ja, ist halt genau das gewesen, was jetzt in den zwei Spielen letzte Saison, sowohl in der Regular Season als auch in Playoffs, was da gefehlt hat, war auch einfach, ne, der Druck von der D-Line und vor allem von der Edge. Also da kam so gut wie gar nichts. Also auch von innen muss man sagen, also auch Eric Armstead, Javon Kinlaw, das war sehr, sehr wenig, was da an Druck kam. Ich glaube, ich hatte zwischendurch einmal eine Statistik gesehen, da hatte Rodgers irgendwie 22 Dropbacks, einen Hit und einen Sack kassiert, der Sack auch kurz vor der Halbzeit, also wo es jetzt nicht so dramatisch war, dass er den kassiert hat. Keine Ahnung, also das war insgesamt, ja, auch defensiv, und das ist auch so der Ansatzpunkt, den ich habe, es war defensiv vor allem einfach nicht gut, weil klar hat in der D-Line Bowser gefehlt, da hat Ford gefehlt und wird auch wahrscheinlich noch länger fehlen. Aber trotzdem mit den Linebackern, also Fred Warner, lasse ich da jetzt mal raus, hat ein super Spiel gemacht. Dre Greenlaw hat mir persönlich nicht so gut gefallen. Einige Tackles verfehlt, auch in Coverage sah manchmal ein bisschen unsicher aus. Aber auch da sollte man sich, glaube ich, jetzt langfristig keine Sorgen machen. Defensive Backfield, bis auf Sherman, halt eigentlich fit, sage ich mal. Ne? Also Verrett, Mosley, du sagst es, Rahman, ne? da ist es jetzt schon öfter aufgefallen, dass man da eben nicht nach Personal aufstellt, also dass man den besten Corner auch den besten Receiver verfolgen lässt, sondern dass ich weiß es gar nicht, wie es heißt, Wide Side und also oder Open Side, also zumindest die Seite des Feldes, die ein bisschen breiter ist, je nachdem, wo der Ball liegt, ob er ein bisschen weiter links oder ein bisschen weiter rechts liegt, wird eben vom Nummer 1 Cornerback in Anführungsstrichen gecovert und die kürzere Seite des Feldes wird vom Nummer 2 Cornerback gedeckt. So, und wenn jetzt halt Adams einfach da aufgestellt wird, ja, wo dann eben der schwächere Corner steht und die 49ers dann nicht darauf reagieren, ja, dann sieht das eben so aus. Wobei ich auch sagen muss, ich fand, Mosley hat es dann, ich glaube, ein Play war es auch in der ersten Halbzeit, wo er dann eine ganz gute Deflection hatte, hat es nicht allzu schlecht gemacht. Ne? Die Packers haben dann ja auch Adams auch das eine oder andere Mal noch ins Slot gepackt, wo Quan Williams dann verletzt ausgefallen ist, glaube ich, relativ früh schon. Der hat übrigens einen High-Ankle-Sprain, meinte Shanahan, also wird auch wahrscheinlich wieder 3-4 Wochen ausfallen, auf IR gehen. Und dann gegen Jamal Taylor hatte dann Adams natürlich auch relativ leichtes Spiel. Ne? Und um nochmal zum Punkt davor zurückzukommen, in der Defense, ich weiß nicht, Moritz, wie du es siehst, muss ich schon sagen, dass man da, ja, ohne den Edge-Rush oder ohne überhaupt den Pressure in der D-Line schon sehr, sehr aufgeschmissen war. Und ich weiß nicht, ob das was ist, was man auch langfristig vielleicht ein bisschen im Auge haben sollte, weil auch Salada mit den Blitzes, die er dann gecallt hat, die für mich auch ein bisschen einfallslos waren, ob man da vielleicht nicht langfristig irgendwie ein Umdenken stattfinden lassen sollte.
Ja, also ich habe es ja auch in der Gruppe geschrieben bei uns intern, eigentlich sehr, wirklich sehr unzufrieden mit unserer Defense-Leistung. Und zwar in allen Bereichen, obwohl es jetzt, egal ob es jetzt D-Line, Linebacker, Cornerback bzw. Safety ist, aber vor allen Dingen auch unser Coaching. Was ja gerade angesprochen, Robert Saleh, wie auch immer man seinen ausspricht, letztes Saison wurde halt übertönt von der guten D-Line, die er hatte. Dadurch musste er nicht so viel Blitz bringen und hatte immer 7 Leute in Coverage, zumindest fast immer, wenn er nicht geblitzt hat. Dadurch sah halt unsere Defense sehr gut aus. Und jetzt diese Saison merkt man schon, ich habe irgendwie das Gefühl, Blitze zu bringen ist nicht wirklich seine große Stärke. Vor allen Dingen sie zu designen, weil es waren gefühlt, wir haben bei First und bei Second Down relativ oft geblitzt zwar und dann bei Third Down wahrscheinlich gefühlt jedes Third Down geblitzt. Und Blitzen an sich ist ja so eine Sache, die es eigentlich gar nicht mehr up-to-date wirklich ist, sondern gegen wirklich gute QBs jetzt, wie zum Beispiel Rodgers, Russell Wilson oder auch Patrick Mahomes, die dann die Defense lesen können und die Blitze verstehen, bringt es halt eigentlich absolut gar nichts mehr. Und wir haben es auch gesehen, wir haben selbst mit Blitzes keinen Druck gebracht. Jo, dann ist gut aufgenommen mit Blitzen, dann war halt der Devontae Adams 1-on-1. Und dann auch noch im Slot gegen Jamal Taylor und dann war halt Feierabend. Und ich weiß nicht. Und das ist halt auch so eine große Kritik vielleicht an Robert Saleh, dass wir halt auch mitdenken sollten, in eine etwas andere Richtung zu gehen und vielleicht einen freshen Mind reinzubringen, der auch mal ein neues Scheme reinbringt. Ich muss das Scheme ein bisschen anpassen kann, weil das Scheme kommt ja immer noch fast 1-1 aus Seattle bis jetzt auf die White 9 in der Front 7. Ja, das ist so eine schwierige Diskussion. Das werden wir vielleicht in der Bye-Week, wenn wir eine etwas Sonderfolge machen zum Podcast, mal ansprechen, aber auch. Ja. Und vielleicht noch mal kurz auf das Thema mit Mosley und Jason Verrett. Und auch, dass sie immer switchen sollten, wenn der Davante Adams spielen. Dazu muss man auch sagen, dass wir halt First und Second Down und auch Freeway Third Down viel, viel Zone Coverage spielen. Mit Deep, also Cover Free mit drei tiefen Zonen. Und da macht es nicht mehr so einen großen Unterschied, ob jetzt der Nummer 1 Cornerback auf dem Nummer 1 Receiver steht, als wenn es jetzt viel Man Coverage wäre. Auch wenn natürlich Jason Verrett der deutlich bessere Cornerback ist. Diese Saison zumindest.
Ja, Jason Verrett war ja sonst häufig verletzt, muss man sagen.
Ja, ja, natürlich, aber ich meine, Mosley hat jetzt auch letzte Saison ein gutes Spiel, gute Saison gemacht. Meine ich auch diese Saison, also bewirbt sich für mich eigentlich immer mehr zum Nummer 2 Cornerback in unserem Team.
Mhm. Mir ist es so zwei, drei Mal aufgefallen, aber da war es, wie gesagt, halt klare Man-Coverage, also zum Beispiel bei Touchdown. Genau. Aber ansonsten, wie gesagt, die 49ers, ihr habt es jetzt gerade angesprochen mit dem Blitzing und so weiter. Die Packers haben eine der besten Offensive Lines, auch wenn Bakhtiari ausgefallen ist. Das haben die ganz gut aufgefangen. Und ich kann mich auch an einen Play erinnern gegen Taylor mit Adams, 3. und 4, kurz vor der eigenen Endzone eigentlich, dann irgendwie so eine 40-Yard-Completion. Das ist halt auch perfekt gespielt, das muss man auch sagen. Das ist perfekt geworfen. Taylor ist jetzt nicht perfekt in Coverage, logischerweise, aber er war jetzt auch nicht schlecht in Coverage. Ist perfekt geworfen, die Route ist perfekt gelaufen und ja, da kannst du halt irgendwann, kannst du das perfekte Play halt auch nicht verteidigen.
Ja, dazu muss man auch sagen, im Slot ist es immer noch, wenn ein Slot Man-Coverage spielt, ist es immer noch ein bisschen schwieriger als Outside-Cornerback, weil du halt eben viele Crossing-Routes hast, deine Route wird viele Routen crossen und du rennst halt auch gerne mal schnell in Linebacker rein und dann hast du immer so einen Nachteil. Also Man-Coverage ist immer so ein bisschen einfacher wirklich als Outside-Cornerback.
Ja, da hätte man sich halt, also das, was das hier anspricht, ist halt auch, man hätte sich da halt irgendwie ein bisschen gewünscht, dass man da jetzt, auch wenn das Personal nicht passt irgendwo, ja, auch wenn Jamar Taylor als Backup spielt, dass man irgendwie aus dem Scheme raus vielleicht ein bisschen Hilfe sich, ja, verschafft, sag ich mal, indem man quasi noch ein Safety over the top stellt, da wo Adams spielt oder so, ja. Aber es war irgendwie, ja, ziemlich einfallslos schon fast, ja, dieses Geblitze. Das klappt pointiert, sage ich mal, und auch wenn du es nicht so offensichtlich machst. Aber die 49ers haben sich da auch schon oft bei den Hardcounts schon sehr aus der Reserve locken lassen. Das kann Rodgers ja bekanntlich sehr gut. Sind auch das eine oder andere Mal drauf reingefallen, dass es eine Strafe gab. Der kann ja dadurch auch erkennen, von wo der Blitz kommt. Ja, und dann hast du sehr oft gesehen, dass dann auch bei Third Down, vor allem bei Third and Short, dass da auch dann oft auch Pässe in die Flat gekommen sind, genau von der Seite, von der der Blitz kam, ja, wo ein Nickel-Blitz kam. Das ging sehr, sehr einfach, egal bei welchem Spielstand, also auch als schon die Messe längst gelesen war, bei 31-3 oder wie es dann zwischenzeitlich stand, da hast du dann auch solche Plays gesehen und dann ist es den Packers eben mit einfachsten Mitteln einfach gelungen, die 49ers da alt aussehen zu lassen. Wie gesagt, ich glaube, bis auf Fred Warner hatte da so wirklich keiner Normalform in der 49ers Defense. Und das ist eben das, was ich sagen will, ne? Du hast, also natürlich hat sich auch Jaquiski Tartt, meine ich, hat sich, glaube ich, auch verletzt. Der hat, glaube ich, eine Woche einen Zeh oder sowas, was ich gelesen habe. Also fällt natürlich auch aus, was sonst. aber nichtsdestotrotz hast du halt in der Secondary bis auf Sherman deine Starter gehabt. Und ich weiß nicht, sei mal dahingestellt, ob und wann Sherman nochmal zurückkehrt. Vertrag läuft ja auch aus nach der Saison, ja. Und ich sag mal, wenn es nicht mehr um die Playoffs geht, sollte man vielleicht auch nicht noch irgendwas riskieren und ihn spielen lassen. Und deswegen könnte es eben sein, dass da auch die Secondary auf Platz gestanden hat, die auch nächstes Jahr vielleicht so spielen muss in der Konstellation. Also ich halte es zumindest nicht für ausgeschlossen. Und da ist es dann schon ein bisschen beängstigend zu sehen, wie einfach das dann wirklich geht. Klar, Rodgers, Adams, super Duo. Aber insgesamt wünscht man sich da schon ein bisschen mehr Gegenwehr und auch irgendwie Antworten auf irgendwelche Play-Designs, die dann auch seitens der Top-Teams kommen. Man hat jetzt letzte Woche gesehen gegen DK Metcalf, da war überhaupt kein Kraut gewachsen, auch jetzt gegen Davante Adams nicht. Das ist keine Schande, ne? Also ich meine, das passiert mehreren Teams, aber wenn du wirklich langfristig um den Top-Spot in der NFC mitspielen willst, und ich denke, das ist ja auch ein legitimes Ziel der 49ers mit dem Roster, zumindest vor der Saison gewesen, da musst du da eben Antworten drauf haben und da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, so was die Zukunft angeht, ob man da wirklich, angenommen, der Edge-Rush wird jetzt nicht mehr viel besser dadurch, dass, oder ich weiß nicht, ob die Ford retired oder was auch immer. Bei Nick Bosa muss man auch erstmal sehen, ob der die Form von davor wieder erreichen kann. Also das sind ziemlich viele Fragezeichen, die es da gibt. Und auf den Positionen, wo eigentlich Klarheit herrscht irgendwo, na klar, kann sein, dass wir wen draften, im Free Agency wen holen, aber davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus, dass da eben doch, ja, jetzt die Schwächen, und das wurde ja auch vor der Saison gesagt, dass die irgendwo aufgedeckt wurden. Und das macht mich selber, ja, ein bisschen unzufrieden über die Gesamtentwicklung. Man hat es halt kommen sehen und das ist halt das Ärgerliche daran. Wobei man auch da sagen muss, das hatten wir auch besprochen, glaube ich, in irgendeiner Gruppe, jetzt läuft es halt nicht, dann sprichst du über die negativen Dinge. Ja, letztes Jahr ist vielleicht auch, sind auch ein paar Dinge falsch gelaufen, da hat man dann halt drüber hinweg gesehen, weil es halt so gut lief. Das ist halt immer dann, ja, Frage Schicksals. Aber ja, ich weiß nicht, wollen wir noch kurz über Dinge reden, die bei den 49ers ganz gut aussahen? Ich weiß nicht, da fällt mir jetzt nicht so viel ein. Ich weiß nicht, Rahman, hast du irgendwas, was dir positiv in Erinnerung geblieben ist vom Spiel?
Du hast Fred Warner jetzt schon ein paar Mal erwähnt, der war auf jeden Fall positiv, war halt überall auf dem Feld zu sehen, bei jedem Tackle da. Aber ansonsten, lass mich hier nochmal kurz überlegen, nee, wirklich positiv ist mir da jetzt, ja doch, wir haben noch gar nicht über Richie James Jr. gesprochen.
Also stimmt,
Können wir ja schon erwähnen, echt starke Leistung, auch wenn die Packers dann irgendwann Jay Alexander nicht mehr hatten und außer Jay Alexander kann da halt sonst niemand so richtig was in der Secondary, wo er den Touch schon gefangen hat, war total busted coverage, da haben sie, sind einfach zwei Spieler zu einem Gegenspieler gelaufen, James war komplett frei. Und ansonsten aber, das Play-Action hat teilweise ganz gut funktioniert mit Mullins. Da war Richie James auch über die Mitte, zwei-, dreimal so für 20, 25 Yards frei. Also das lief ganz okay. Wir haben jetzt über Mullins auch noch nichts gesagt. Mich würde auch eure Meinung zu Jimmy G und Mullins zu diesem ganzen Thema interessieren, weil das ja schon immer in den Medien ist. Ich habe aber jetzt noch nie mit einem 49ers-Fan darüber geredet. Mullins sah jetzt für mich, also nicht nur für mich, schon schlecht aus, also da waren viele, viele Pässe, die da ungenau waren und in den Rücken geworfen und einfache Completions, die er liegen gelassen hat, und da spreche ich, wie gesagt, nicht mal von der Interception, weil das war eher die Schuld von Justin School. Wie seht ihr das und glaubt ihr, dass Jimmy G jetzt im nächsten Jahr, ich meine, der ist ja, man kann ihn ja cutten für relativ wenig Deadcap, 2 Millionen, glaubt ihr, der hat da noch eine Zukunft oder wollt ihr, dass er da noch eine Zukunft hat?
Also wir machen auch immer eine Sendung drauf und wir haben es in der letzten Folge ein bisschen angesprochen. Vielleicht mal kurz einen Ausblick. Wir haben halt wirklich Bedenken mit Jimmy G's Zukunft. Natürlich muss er halt auf beide Seiten argumentieren. Ne? Er hat jetzt diese Saison mit Verletzungen gespielt. Wer nicht verletzt war, zumindest auch nicht angeschlagen war, dann hat er eigentlich ganz gut ausgesehen, wie zum Beispiel im Spiel gegen die Jets, bevor er sich verletzt hat.
Gut, aber Jets oder Giants meinst du, oder? Oder haben die gegen beide gespielt?
Gegen beide. Also die Jets hat er sicher verletzt in High Ankle Sprain. Und ja. Also da hat er auf jeden Fall ganz gut ausgesehen und ein paar anderen Spielen auch noch. Aber es ist eine legitime Frage, wenn er hat ja auch letzte Saison nicht immer gut abgeliefert, sondern auch immer so wieder Spiele gab, wo uns ja halt doch gefragt, ist er jetzt wirklich der Typ, rechtfertigt er sein Vertrag? Und ich bin eigentlich ein Verfechter der Theorie, wenn halt diese Frage irgendwie gefühlt jede zweite Woche aufkommt, ob der Vertrag gerechtfertigt ist oder er wirklich jetzt Franchise QB ist, dann ist es halt nicht. Weil es sollte halt eigentlich keine Fragen geben, wenn es sein sollte, beziehungsweise nicht so oft.
Ja, guter Punkt.
Muss halt dazu aber auch noch eins sagen. Er ist halt sehr beliebt im Lockerroom natürlich. Und er ist eigentlich auch besser als fast jede Option, die wir nach der Saison halt wirklich hätten. Wir können es mir überlegen, vielleicht kommen wir irgendwie an Matt Ryan ran, aber hat nächstes Jahr ein Cap von 40 Millionen, also nochmal 13 Millionen mehr als Jimmy Garoppolo, den müssen wir auch irgendwas mehr herkriegen. Dann müssen wir auch erstmal Matt Ryan traden, nur müssen die Falcons müssen ihn loswollen werden.
Ja, die haben auch einen riesigen Dead Cap, wenn sie den traden, also
genau. Das ist für mich eher unrealistisch. Aber es kann höchstens sein, dass Matt Ryan sein Contract von sich aus restructured, also weniger Geld hinnimmt und dann mit dem
Schluss
aufhin getradet zu werden. Aber wirklich eine andere Option als vielleicht Matt Ryan, natürlich dann Jimmy Garoppolo oder vielleicht sogar neu anfangen mit einem neuen QB aus dem Draft, sehe ich wirklich nicht, weil bei Matt Ryan hat er noch einen Vorteil, er kennt das Scheme, mehr oder weniger von seiner Zeit mit Kyle Shanahan als Offensive Coordinator. Und wir sind jetzt auch in der Super Bowl-Fans, wenn wir jetzt einen kompletten QB holen, der weder jetzt richtig long-term die Antwort ist als Franchise-QB, noch wirklich das Game schon irgendwo herkennen, ist halt ein bisschen fehl am Platz für uns, weil man sieht es ja statistisch gesehen, dass Kyle Shanahan und QBs in den ersten zwei Jahren und das in seinem Playbook nicht so wirklich cool sind und erst dann, wenn sie es wirklich verinnerlicht haben und wirklich kennen, erst flourishen. Und es ist halt noch die Frage, ist halt Jimmy G wirklich jetzt so schlecht, wie er dargestellt wird? Oder ist es halt vielleicht einfach Kyle Shanahans Game, der halt viele Pässe hinter die Line of Scrimmage wirft und man dadurch den QB nicht so gut aussehen lässt? Und ich bin immer noch ein großer Verfechter der Überzeugung, dass wir wirklich keinen Top-QB brauchen an sich. Weil es ist ja für uns am Scheme gibt es nicht her. Weil wir werfen jetzt nicht, wie jetzt zum Beispiel die Chiefs, einfach hier dieses Ding gefühlt tief.
Ja, aber ich sag mal so, also Matt Ryan in seiner MVP-Saison ist ja nicht so, dass Kyle Shanahan das nicht kann. Ich glaube, Kyle Shanahan passt sein Scheme eben an Jimmy Garoppolo und die Quarterbacks, die er halt jetzt hat, ein bisschen an. Also ich erinnere mich ganz gut daran an die Saison, dass da hatte Matt Ryan, glaube ich, 10 Yards pro Versuch. Also das war schon eine Downfield-Offense auch.
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt eine Sache, jetzt ist er halt auch Headcoach, jetzt kann er sein Team gestalten, wie er will. Damals war er ein bisschen gezwungen unter der
Enkel. Ja, das stimmt.
Und es ist halt wirklich, wie gesagt, die Frage. Zu Matt Ryan haben wir auch noch gesagt, dass er, also intern gesagt, dass er halt, dass es nie irgendwie eine Nachricht gab, dass er jetzt besonders gut sich mit Kyle Shanahan versteht oder die beiden wirklich zusammenarbeiten wollen wieder in Zukunft.
Anders als bei Kirk Cousins, ne? Anders als bei Kirk Cousins.
Kirk Cousins, aber ja. Ich glaube, an Kirk Cousins kommen wir nicht ran. Also wenn der gecuttet wird von den Vikings, dann sind auch erstmal 90 Millionen Deadcap da. ja, also ich befürchte, also ich hoffe, dass wir von Jimmy Garoppolo eine gute Saison wieder sehen, wenn er spielen sollte. Und ich kann mir halt gut vorstellen, der wird ja jetzt nicht operiert, dass er vielleicht nochmal 2-3 Spiele die Saison spielt und das dann halt so ein bisschen entscheidend ist, wie es weitergehen wird. Weil das ist theoretisch eine Möglichkeit ist, ihn zu ersetzen. Das hat sich ja schon die Offseason jetzt gezeigt, mit dem, dass wir in dem Gespräch waren bezüglich Tom Brady. Ja, aber ich glaube, Lars hat auch noch ein bisschen mehr dazu zu sagen vielleicht.
Gar nicht so viel mehr, ja, aber also eine Sache, also Nick Miles, ich glaube, da sind wir uns einig, ist auf jeden Fall nicht die Antwort langfristig. Also da, glaube ich, brauchen wir uns gar nicht so lange drüber unterhalten, weil so einen leichten Nudelarm hat er auch und klar hat er hier und da mal gute Plays dabei, spielt ein bisschen risikoreicher. Das ist manchmal ganz cool, ja, da sind dann Plays dabei, da denkst du, aha, vielleicht die hätte Garoppolo jetzt nicht so hingekriegt, aber andererseits hat er dann auch wieder so YOLO-Plays dabei, ich weiß nicht, erste Halbzeit auch dieses Spiel, da sucht er Reed über die Mitte, das wusste, glaube ich, das ganze Stadion, also sind dann ja keine Fans gewesen, also wusste es gefühlt jeder, also die Packers auch, war in Dreier-Coverage, glaube ich, Jordan Reed und der Ball ist dann glücklicherweise nicht intercepted worden. Aber weiß nicht, das sind dann halt solche Entscheidungen. Manchmal, das ist halt Boom or Bust, aber dann halt auch richtig Bust. Auch bei Interception, klar, Fehler irgendwo auch hauptsächlich bei School gewesen. Aber vielleicht muss man da auch mal den Sack nehmen. Ist eine Sache, die man Garoppolo dann vielleicht zu oft vorwirft, dass er zu früh einen Sack nimmt. Aber klar, gut, das ist dann auch meckern irgendwo oder ein bisschen Rosinen rauspicken. Insgesamt, glaube ich, hast du schon das meiste gesagt, Moritz. Es ist halt einfach die Frage, was hast du für Optionen, ne? Also was machst du nach der Saison? Ein QB draften, ich sag mal, glaube ich, 2 Siege Dallas, Washington ist, glaube ich, nicht vermessen, wenn man die noch gewinnt möglicherweise, dann rutscht dir vielleicht noch einer raus, irgendwie gegen Arizona oder Buffalo oder so, dann hast du am Ende 6-7 Siege, da sage ich mal, bist du so an Pick 10 ungefähr, ob du da noch einen super QB kriegst, weiß ich nicht, ist natürlich bei Rookies auch immer die Frage, liefern die direkt ab oder nicht, ja, das ist natürlich auch immer kritisch, bei Josh Rosen zum Beispiel, haben wir das komplette Gegenteil von dem gesehen, was wir jetzt bei Burrow sehen oder bei Herbert. Ich weiß nicht, ob die 49ers bereit sind, dieses Risiko einzugehen mit einem Rookie. Deswegen ist für mich, glaube ich, die realistische Option, auch wenn man auf die Free Agents guckt, Prescott zu teuer, Ryan de facto, dass die Falcons ihn erst abgeben müssen und dass er dann auch recht teuer ist. Die realistische Variante, dass man mit Garoppolo möglicherweise verlängert und ja dann eben die Garantien früh auszahlt, sodass man das über die Vertragslaufzeit verteilen kann, sodass der Dead Cap erst am Ende des Vertrages recht hoch ist und der Salary Cap bzw. der Cap Hit am Anfang recht gering ist, also dass man das ein bisschen nach hinten schiebt. Ich glaube, 25 Millionen hätte er im nächsten Jahr. Ja, und ich weiß nicht, das ist halt immer so eine Sache, baut Shanahan die Offense so, weil Garoppolo es nicht kann oder macht er es wirklich, weil er das gerne so haben möchte? Das wissen wir nicht. Mein Argument ist da immer, ich glaube, Receiver, also Deebo Samuel und auch Brandon Ayuk, die laufen, glaube ich, schon gerne tiefe Routen und die könnten das auch. Also ich denke mal, wenn er einen QB hätte, der die Leute auch in Stride anwerfen könnte, da würde er auch, glaube ich, einen Brandon Ayuk sehr, sehr gerne tiefe Routen laufen lassen. Ja, wenn du weißt, dass dein Quarterback da über 25, 30 Yards sehr, sehr ungenau wird, außer der Receiver hat 2 oder 3 Yards Separation, ja, dann musst du halt wirklich überlegen, wie du das drumherum schieben kannst. Das ist Shanahan bislang ganz gut gelungen, auch relativ erfolgreich, wie man sieht. Und wenn dann eben das die beste Möglichkeit ist, deinem Team Siegchancen irgendwie zu verschaffen, ja, dann muss man damit halt irgendwie leben. Wir haben letzte Saison gesehen, dass es damit bis in Super Bowl gehen kann. Ob das nochmal klappt, klar, das ist immer die Frage. Aber da haben sich die 49ers, dadurch, dass sie sich so früh an Garoppolo committed haben, ja, schon irgendwie festgelegt. Vielleicht hat man noch mehr von ihm erwartet, also gehe ich von aus. Was auch ein Punkt ist, der ein bisschen zu sehr unter den Tisch gekehrt wird, ist für mich, dass er auch eben recht verletzungsanfällig ist. Also er hat jetzt, glaube ich, 2018 in der Saison, nach 3 oder 4 Spielen ist er ausgefallen. Letzte Saison hat er da mal durchgespielt. Jetzt diese Saison ist er ja schon wieder die Hälfte der Spiele ausgefallen. Ich glaube, bei den Patriots hat er sich, glaube ich, auch im dritten Start verletzt, wenn ich mich recht entsinne. Das ist halt irgendwie nicht das, was du von deinem Franchise-Quarterback erwartest. Ne? Also wenn ich jetzt an Russell Wilson denke, ich glaube, der hat 6, 7 Saisons nicht ein Spiel verpasst. Und es wird ja immer gesagt, ja, laufende QBs, ja, die Verletzungsgefahr etc. pp. Ja, sehe ich da nicht. Und das ist dann eben, was dich dann von solchen Teams wie den Seahawks, die jedes Jahr um die Playoffs mitspielen, jetzt nicht unbedingt immer im Super Bowl, aber ich denke mal, dieses Jahr geht es auch eher wieder in die Richtung, was sich davon unterscheidet. Ne? Und ja, das ist auf jeden Fall eine Frage, die man sich jetzt für die Zukunft stellen muss. Da hängt natürlich sehr viel mit dran. Ne? Wie sehr kannst du auf anderen Positionen investieren, wenn Garoppolos Vertrag einfach so bestehen bleibt etc. Aber wie gesagt, da wollen wir dann noch ein bisschen genauer mal drüber sprechen in der Bye Week. Aber es ist auf jeden Fall eine Frage, an der sehr, sehr, sehr viel hängt. Ne? Und muss man einfach gucken, was sich da ja, ergibt.
Vielleicht ein valider Punkt noch dazu wäre auch, unsere Offense ist jetzt schon, also letzte Saison war sie sehr, sehr gut eigentlich auch, dafür, dass wir eigentlich ein defensive-lastiges Team sind. Und würde dieses Element, dass wir sehr viel Deep Passes auch spielen können, wirklich vielleicht nochmal ein ganz anderes Element zu unserer Offense hinzufügen und uns viel gefährlicher machen, doch in weiterer Hinsicht, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, ich halte es wirklich so, ich würde sagen, so eine realistische 50-50 Chance, dass Garoppolo nächstes Jahr noch da ist. Wenn er halt da ist, dann definitiv mit einem angepassten Vertrag. Aber wie gesagt, Lars hat es gerade gesagt, wir werden da auch nochmal in der Bye Week eine Folge drüber machen.
Ja. Ich finde es einen super spannenden Punkt, weil, wie ihr schon gesagt habt, das entscheidet im Endeffekt sehr, sehr viel über dieses Team. Lars, du hattest eben, als du noch über die Defense gesprochen hast, fand ich tatsächlich ein bisschen zu negativ sogar schon, weil so viele Spieler eben ausfallen, glaube ich, dass die nächstes Jahr und bei einem Nick Bosa, der ein Freak-Athlet ist, der ACL hat, oder? Also Kreuzbandriss.
Ja.
Ja, da kommen mittlerweile die Sportler eigentlich immer top wieder zurück. Deswegen glaube ich, also da drückt man die Daumen und sagt, okay, der kommt wieder top für zurück. Und dann habt ihr immer noch eine ziemlich krasse Defensive Line, weil Nick Bosa einfach ein absoluter Schlüsselspieler ist. Und das ist ja, die Defense ist ja so aufgebaut von euch, dass ihr Druck erzeugen wollt mit den 4 Leuten, die ihr da vorne stehen habt, und dass dann die Coverage mit Fred Warner als Linebacker oder Jason Verrett und Sherman, wenn er fit ist, dann den Rest übernimmt. Da müsst ihr, glaube ich, eigentlich nur in der Free Agency oder im Draft dann Glücksgriff landen, irgendeinen Spieler noch hinzufügen für die Secondary. Und dann, wenn da wieder alle fit sind, sehe ich diese Defense immer noch ziemlich stark an. Also ich würde gar nicht sagen, dass da so viele Probleme sind.
Definitiv, aber man muss auch eine Sache bedenken. Erstmal, Nick Bosa muss davon wirklich gut zurückkommen. Das ist halt auch nicht...
Genau, aber wie gesagt, also
ich weiß gar nicht... Vielleicht noch auf der anderen Seite vom Ball, nämlich ist ein bisschen das größere Problem, und zwar die Ford, also auf der anderen Seite der LOS. Und zwar die Vorteile der Nackenverletzung. Und es sieht auch so aus, als jetzt von den Berichten, die man so hört, dass es eventuell dieselbe Nackenverletzung ist, die Cam Chancellor vor ein paar Jahren hatte und die ihn auch zum Retirement gezwungen hat. Und so wie ich es gelesen habe, ist halt John Lynch hat letztens im Interview gesagt, alles, was bisher gesucht worden ist, hat nicht funktioniert. Die Ford will natürlich zurückkommen, aber wenn es halt nicht geht, geht's nicht. Und wenn halt die Ford nicht zurückkommt, dann haben wir keinen die Ford, dann haben wir keinen der DeForest Buckner. Dann haben wir den Javon Kinlaw, der bis jetzt diese Saison auch gute Ansätze zeigt, aber das war es dann halt leider auch bisher. Eric Armstead, der 2019 in Megasaison gespielt hat und bis jetzt auch ziemlich in den Erwartungen zurückbleibt. Also doch wirklich auch gecarried worden ist vom Rest der D-Line. Und natürlich so einen zweiten Inside-Pass-Rusher neben Eric Armstead, wenn er dann wieder top ist. Und natürlich nochmal einen Outside-Pass-Rusher, wenn die Ford doch nicht zurückkommen sollte, muss man halt auch erstmal noch finden. Das ist halt auch nicht garantiert, ne?
Nee, garantiert auf keinen Fall, aber ich glaube einfach, also um nochmal auf den Nick Bosa-Punkt zurückzukommen, ich kann mich gar nicht erinnern, also ich will es jetzt noch nicht jinxen, so, ne, aber wann das letzte Mal irgendwie jemand mit einem Kreuzbandriss, wo du gesagt hast, okay, er hat jetzt wirklich längerfristig einfach einen Schaden und kann nicht mehr spielen, also da finde ich es so, Achillessehne oder so ist nochmal was ganz anderes, das ist deutlich schlimmer, oder keine Ahnung, wenn du einen Knorpelschaden hast oder so, aber so ACL verheilt eigentlich, deswegen, wie gesagt, das ist auch ein Freak-Athlet, Daumen drücken, das sollte passen, und wenn du dann ein Nick Bosa in die Defensive Line, das ist ein Armstead automatisch besser. Das ist ja klar, ne? Weil dann wird er nicht seltener gedoppelt, logischerweise, hat mehr Freiräume. Kinlaw wird sich natürlich entwickeln, der wird nächstes Jahr besser spielen als dieses Jahr, das ist auch klar, hoffentlich eigentlich. Also man muss davon ausgehen, dass er besser spielt. Und dann, wie gesagt, mache ich mir da gar nicht so große Sorgen, wenn eure Offense funktioniert, wenn euer Quarterback-Problem in Anführungsstrichen gelöst wird.
Ja, sehe ich eigentlich auch alles so. Nein, das ist, also, Raman, das, was du sagst, ist halt genau das, was sich so, also was daraus resultiert, dass es jetzt eben so ist, wie es ist, dass man viele Verletzte hat, dass Spiele verloren gehen. Da redet man dann halt eher über die Dinge, die negativ laufen. Und klar, ne, wenn die D-Line funktioniert, so ist die Defense aufgebaut, dann hat auch die Secondary, die ja letztes Jahr mit dem gleichen Personal, glaube ich, beste oder zweitbeste Passverteidigung war es, nach verschiedenen Metriken, DVOA weiß ich jetzt gerade gar nicht, glaube ich, war auch 2 oder 3. Also klar, ne, das ist so aufgebaut. Nur, wie gesagt, bei mir ist es zumindest so, ich bin schon länger eigentlich ein Verfechter der Theorie zu sagen, ich baue meine Defense lieber von hinten nach vorne auf als andersrum. Die 49ers haben immer gesagt, building in the trenches, ja, du gewinnst Spiel an der Line of Scrimmage. Ich weiß nicht, es ist bei mir eine subjektive Meinung dazu, deswegen, die werde ich auch weiterhin vertreten. Und ich weiß nicht, die aktuelle Entwicklung spricht halt für mich dafür, ne? Der Pass Rush fällt weg und deine Defensive Backs werden exposed. So.
Wenn jetzt der Pass Rush. Also du würdest lieber von Defensive Backs aufbauen.
Hab genau. Das richtig verstanden. Ja, genau. Ja. Ne, weil ich finde, Pass Rush kannst du irgendwie, wenn du es gut machst, konstruieren, ne? Über Blitzes oder wie auch immer. Wenn du aber Leute hast, die ja nicht vernünftig covern können, das kannst du halt nicht. Perfekt kompensieren, sag ich mal. Gut.
Ja,
perfekt kompensieren kannst du gar nichts, aber.
Muss auch im Umkehrschluss denken, du hast halt auch die D-Line, ist halt auch nicht nur für den Pass Rush da, sondern auch für den Run-Stop. Und du siehst ja gerade diese Saison sehr, sehr deutlich, dass halt unsere Run-Defense, sah ja letztes Saison auch nicht wirklich gut, aber jetzt im Spiel gegen die Packers, die sind ja die ersten Tries vor allen Dingen durch die Mitte gelaufen, haben jedes Mal 4-5 Yards mitgenommen, als wäre es gar nichts gewesen. Und Nick Bosa ist ja jetzt auch ein sehr guter Run-Stopper. Hat mir letztes Jahr das ein oder andere Mal gesehen.
Ja, das ist ganz witzig. Wir haben bei Football Rush tatsächlich eine Folge gemacht, genau mit diesem Thema. Wie gelingt langfristiger Erfolg, hieß es, glaube ich, die Folge, das war vor ein paar Monaten. Und da ging es genau darum, wie bauen wir überhaupt unser Team auf. Und da war auch unser Punkt von Tim und mir jeweils, dass wir unsere Defense eben übers Defensive Backfield aufbauen würden. Weil, wie du schon gesagt hast, Lars, Pressure kann man schemen und auch Laufverteidigung ist für uns, jetzt, das war unsere Meinung, mehr Disziplin dann als dieses reine Können, sage ich mal. Also Pressure, das sehen wir bei den Ravens zum Beispiel oder bei den Patriots in den guten Zeiten, diese Saison jetzt nicht so. Da stellt sich die Line of Scrimmage voll und die nicht so guten Quarterbacks, also ungefähr eigentlich so 80% der Quarterbacks wissen halt nicht, von wo der Druck kommt und ja, sind dann ein bisschen so chancenlos, weil sie eben diese Defense nicht lesen können. Das ist schon richtig, was Moritz eben auch gesagt hatte, die richtig guten Quarterbacks sehen das dann, aber wenn es halt so weit klappt, dass du zumindest den Großteil der Spiele gewinnst, dann kannst du immer noch dich individuell anpassen, wenn du gegen die Top-Quarterbacks spielst. Ich glaube auch, dass die Ravens zum Beispiel deswegen Gakwe geholt haben, dass sie dann gegen Mahomes nicht immer blitzen müssen. Deswegen finde ich ganz witzig, dass wir diesen Punkt haben, weil das uns auch sehr interessiert hat. Also wie baue ich eigentlich mein Team auf? Und wenn euch das interessiert, dann könnt ihr bei Football Watch hier gerne mal vorbeigucken. Wie gesagt, ich glaube, die Folge hieß, wie gelingt langfristiger Erfolg?
Ist halt aber auch wirklich so eine witzige Sache, weil es gibt auch viele Analysten, die euch dazu stimmen und ich stimme euch da auch teilweise zu. Ich bin ja immer so 50-50, ich kann beide Seiten verstehen. Aber trotzdem sieht man halt witzigerweise in der NFL, dass der Großteil der Teams versucht, gute Pass-Rusher zu holen. Und vielleicht muss man ein bisschen sagen, es gibt halt mehr gute Coverage, entweder DBs, also entweder Safeties oder Cornerbacks, als es wirklich richtig gute Pass-Rusher gibt. Und es ist ja nicht unbedingt die Kunst, einen guten Pass-Rusher zu finden, sondern jemanden, den du halt als Every-Down-Defense-End haben kannst, wie zum Beispiel Nick Bosa ist. Und Dee Ford ist es ja zum Beispiel nicht, der hat ja auch letzte Saison, nur wenn es wegen Verletzung war oder halt mal in einem Package, also wenn ein bisschen ausgetauscht wird für frische Beine, hat er mal als First und Second Down als Defense-End gespielt, aber auch da wohl rumgeschoben wie nichts, ne? Also es ist halt wirklich, einen richtig guten Pass-Rusher zu finden, ist wirklich nicht einfach. Und man sieht es auch, dass Pass-Rusher generell etwas höher getraffelt werden als DBs.
Ja, absolut, ne? Ja, wie gesagt, ist eine interessante Diskussion, aber das artet dann, glaube ich, auch zu sehr aus, wenn wir jetzt hier noch uns da ewig den Kopf drüber zerbrechen. Ich glaube, über das Spiel haben wir genug gesagt. Ich würde an der Stelle auch sagen, das reicht dann auch. Ja, würde den Podcast dann an der Stelle auch beenden. Wie gesagt, unsere Infos und unsere ganzen Medien und sowas gibt's alles bei Twitter, Instagram, Facebook, @49ersEmpireGER. Gerne folgen, Like da lassen, was auch immer. Football Rausch Podcast auch auf allen Plattformen abrufbar. @FootballRausch bei Twitter, bei Instagram. Auch gerne mal reinhören. Und ich bedanke mich dann noch bei meinen Gästen. Erstmal bei Moritz. Danke mal wieder. Hat Spaß gemacht. Ich bin
froh, dass ich wieder dabei sein durfte.
Genau.
Vielleicht ist es beim nächsten Mal, wenn ich dabei bin, ein bisschen freudiger, ein besserer Anlass.
Ja, wir hoffen es. Ne? Geht ja auch noch weiter, genau. Haben jetzt ein bisschen längere Pause. Dann das Spiel bei den Saints. Da gibt es dann auch wieder eine Preview, wie immer. Ja, und vielen Dank an dich, Rahman. War schön, dass du dabei warst, wirklich.
Ja, danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Jo, wunderbar. Dann war es das von unserer Seite. Und ich beende den Podcast wie immer mit einem Go Niners. Und macht's gut.
Ciao, ciao. Ciao.
It's an empire, not a nation.